Ich liebe dieses Lied, was wir hier gesungen haben. Und ich kenne auch den Verfasser, Jörg, aus persönlichen guten Kontakten. Wir waren früher in Berlin sehr oft zusammen. Er kommt ja aus Friedrichshagen und meine Frau aus Köpenick. Und das liegt sehr dicht zusammen und die haben auch öfter Jugendstunde zusammen gemacht. Und der Jörg war sehr oft in der Jugendgruppe in Köpenick und hat dort seine Lieder dann schon auch gesungen mit uns. Und wir kennen uns aus der Zusammenarbeit in der Jugendarbeit und ich kenne ihn auch sehr persönlich. Ja, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Ja, das wünschen wir uns, dass Gottes Wort in unseren Herzen sich fest verankert. Aber dazu müssen wir Gottes Wort auch hören und vom Ohr ins Herz fallen lassen. Das können wir aber nicht selbst. Wir können Gottes Wort von unserem Ohr nicht ins Herz transportieren. Das kann nur der Heilige Geist. Ich kann mit meiner Sprache nur bis in eure Ohren kommen. Und der Heilige Geist Gottes, der transportiert von eurem Ohr, vom Hören, vom akustischen Hören ins verstehende, folgsame, aufmerksame Herz. Das tut Gott. Und das tut er nur bei dem, der dazu auch bereit ist. Und was Gottes Wort uns heute zu sagen hat, werden wir aus 1. Petrus 1, 17 bis 19 hören. Und ich will uns diese drei Verse vorlesen und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, lieber Vater im Himmel, so rufen wir dich an. Und so bitten wir dich, dass du dein wunderbares Wort, was uns überliefert ist durch den Heiligen Geist und durch Petrus, dass du dieses Wort in unsere Herzen fallen lässt, dass du uns bereit machst, dein Wort aufzunehmen, anzunehmen und danach zu tun, uns deinem Wort zu unterwerfen. Bitte hilf uns doch dazu, dass wir es lernen, diese Demut zu üben vor dir, dem großen Gott und Vater aller Dinge, und dass wir dein Wort in unseren Herzen aufnehmen, weil wir es ernst nehmen und weil wir gerne dein Wort befolgen möchten. Das bewirke du selbst in uns. Und jetzt gib, Herr, zum Reden und zum Hören deinen Segen und deine Hilfe. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben: Gott, unser Vater und Richter, nämlich Richter aller Sünde. Es ist eine gut bekannte, in der Gemeinde fest fundierte Wahrheit, dass geistliches Leben sich auch und besonders im Beten äußert. Und die Jünger, die dem Herrn Jesus in seiner Erdenzeit nachfolgten, waren von dem Gebet Jesu so stark bewegt und beeindruckt, dass sie ihn immer wieder baten: Herr, lehre uns beten. Bei verschiedenen Gelegenheiten war das immer wieder ihre Herzensbitte, weil sie sehr beeindruckt waren von dem, wie Jesus betete und wie er mit seinem Vater sprach. In vielen Bibelstellen sehen wir, dass der Herr immer wieder dieser Bitte nachkam und seine Jünger lehrte, die Art und Weise, wie sie beten sollten, die Herzenseinstellung, die dafür erforderlich ist, und den Inhalt, den unsere Gebete füllen sollen. Es war ihm sehr, sehr wichtig, dass die Jünger lernten, hingebungsvoll, zielstrebig und glaubensgetragen zu beten. Petrus sagt hier im Vers 17: Und wenn ihr den als Vater anruft, und das sollte auch in unseren Bitten und in unseren Gebeten so zum Ausdruck kommen, dass wir Gott als Vater anrufen. Eine nur einseitige Anrufung Jesu Christi hat der Herr Jesus nie gelehrt und auch nie gewollt. Er hatte immer auch im Blick, natürlich, dass auch er Anbetung annahm als Sohn Gottes, aber er hatte immer auch im Blick, dass wir den Vater im Himmel anrufen. In seinem Namen, im Namen Jesu oder auch ganz direkt als Kinder. Unseren Vater im Himmel, den Schöpfer aller Dinge, die höchste Majestät ansprechen. Jesus sagt in Johannes 4, 23: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also der Vater im Himmel sucht Kinder, Anbeter, die ihn anerkennen und die ihm die Ehre geben und die ihn direkt ansprechen und anbeten. Und auch Paulus lehrt das in Römer 8, Verse 15 und 16. Denn ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber, lieber Vater. Denn der Geist selbst bezeugt es uns, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir beten zu Jesus Christus, wir beten im Namen Jesu zum Vater oder wir beten zum Vater direkt. Beides soll und darf geschehen. Und wir dürfen es nicht vergessen, dass auch Gott der Vater gerne unsere Anbetung entgegennimmt. Und jedes Gebet soll im Gottvertrauen und in der rechten Gottesfurcht geschehen. Gottesfurcht schließt Leichtfertigkeit im Blick auf meine Sünde, Selbstsicherheit in meinen Bitten und ein stolzes und forderndes Herz aus. Gottesfurcht schließt das alles aus. Denn Vers 17 sagt auch weiter der Apostel: Gott, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Gott hat wohl Kinder, aber keine Günstlinge. Gott hat Kinder, aber keine Günstlinge. Immer hasst er die Sünde. Das gehört einfach zu seinem Wesen. Und deshalb kann er die Sünde auch bei seinen Kindern nicht leicht nehmen. Es wäre verhängnisvoll anzunehmen, über seinen Kindern walte nur noch die Güte des Vaters und nicht mehr der Ernst des Richters. Gott liebt seine Kinder und deshalb ahndet er die Sünde bei seinen Kindern. Manche Züchtigung in unserem Christenleben ist auch darauf zurückzuführen. Hebräer 12, Vers 6 bis 11, da steht ein recht schwieriger Text, aber ich will ihn trotzdem lesen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden und der friedvollen Frucht der Gerechtigkeit. Wie unpädagogisch ist Gott? Er züchtigt seine Kinder. Nicht zu fassen. Pestalozzi würde sich im Grab umdrehen. Gott züchtigt seine Kinder. Weil er sie seiner Heiligkeit teilhaftig lassen werden will. Und weil er die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit in ihnen wachsen lassen will. Gott ist in seinem richterlichen Walten genauso heilig, so rein und gerecht, wie in der Darbietung seiner väterlichen Liebe und Gnade. Er beugt das Gesetz nicht, nicht nach Gunst und Willkür und lässt keinem das Schlechte durchgehen. Etwa deshalb, weil er oder sie sich für sein Kind hält und ihn als Vater anruft. Ich muss wissen, dass ich Gott gegen mich habe, wenn ich boshaft bin. Dass er sich jedem Unrecht widersetzt und dass ich nicht heilig bin, wenn ich ungehorsam lebe und dass ich ihn nur dann für mich habe, wenn ich seinem guten Willen unterworfen bin. Das muss ich wissen. Paulus lässt keinen Zweifel offen, wenn er sagt, in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Auch bei seinen Kindern wird der Herr bei seinen Jüngern, bei seinen Nachfolgern, die, die er lieb hat, für die, die er gestorben hat, wird er richten, was Gutes war und was Böses war. Es sei denn, wir richten uns selbst und bitten jetzt schon für das Böse um Vergebung. Dürfen wir gerne tun, aber wenn wir es nicht tun, wird es der Herr selbst tun. Person und Werk sind nicht zu trennen. Gott zum Vater zu haben, heißt auch, ihn ernst zu nehmen, als den, der unser Werk auch ernst nimmt und bewertet. Und das ist ein ganz starker und großer Ansporn für uns zur Buße und zum gerechten Wandel, solange noch Gnadenzeit ist. Beides, Gottesfurcht und Vergebung, bringen uns zurecht und helfen uns zum wirklichen Glauben. Gottesfurcht hat auch nichts mit Angst zu tun, sondern mit dem wachsamen Blick auf die Grenze, wo ich mich aufgrund meines Ungehorsams und Eigenwillens von ihm trenne und unter Gottes Unwillen falle. Also Gottes Furcht lässt mich Acht haben auf die Grenze, was vor Gott noch recht ist und was unrecht ist. Je gewisser mir sein Vatername ist, je tiefer ich erkenne, dass die ganze Gnade, Macht und Herrlichkeit Gottes für mich ist, umso lebendiger und eindrücklicher wird mir die Furcht, das alles durch meine Sünde zu verlieren und Gottes Gericht zu verfallen. Gottesfurcht ist ein wirksamer und segensreicher Schutz vor Leichtfertigkeit im Glauben, vor Untreue in der Nachfolge und vor Verweltlichung unseres Denkens. Gottesfurcht lehrt uns, mit seinem Wort ganz genau und sorgsam umzugehen, es mit unserem Leben, Gottes Geboten und der geschenkten Gnadenzeit ganz genau zu nehmen und immer wieder am Kreuz zu stehen, um Vergebung zu empfangen. Gottes Furcht ist auch viel mehr als die Ehrerbietung in dem Sinne, wie wir als Gemeindeglieder miteinander umgehen. Gottes Furcht beschreibt das Maß an Herzensweisheit, wie wir uns selbst als Geschöpfe vor dem Schöpfer aller Wesen und aller Dinge sehen. Wir erkennen an, dass er unser Erhalter ist, ohne den wir keinen Augenblick existieren könnten. Wir erkennen an, dass er unser Erretter ist, ohne den wir hoffnungslos verloren werden. Wir erkennen an, dass er unser Richter ist, weshalb wir es nicht wagen, etwas zu tun, was ihm missfällt. So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, heißt es in Vers 17. Fremdlingschaft. Hier in dieser Zeit, in dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Hier ist nicht unser Zuhause. Nicht in Bützow, nicht in Warnemünde, nicht in Rostock. Art, Wesen und Ziele des weltlichen Lebens bestimmen uns nicht mehr. Wer das verstanden hat, und der achtet auch mit Vorsicht darauf, dass er durch alle Gefahren und Versuchungen hindurch die ewige, herrliche Heimat erreicht. Es gibt ja einen, der verhindern will, dass wir ans Ziel kommen. Der Böse, der uns Versuchungen serviert, der uns unsere ganze Sündhaftigkeit immer wieder vorhält, der uns verklagt vor Gott, dem Vater, und der auch unser eigenes Herz beschwert, indem wir sagen, ach, wie schlecht bin ich doch. Schon wieder versagt, lohnt sich gar nicht mehr aufzustehen. Nein. Durch alle Gefahren und Versuchungen hindurch das Ziel der ewigen Heimat zu erreichen, das dürfen wir wollen mit ganzer Kraft auch anstreben. Und für das Wort Zeit, die Zeit unserer Fremdlingschaft hier auf dieser Erde, mögen es 60, 70, 80, 90 Jahre sein, steht der Begriff Chronos. Und Chronos heißt ablaufende, vergehende Zeit. Will heißen, es ist wichtig, dass wir den Blick auf das Ziel richten. Das ewige Vaterhaus, die herrliche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Jesus Christus, mit allen Erlösten und mit allen heiligen Engeln. Gott wird diese Welt und alles, was in ihr ist, in furchtbaren Gerichten hinwegfegen. Petrus sagt das im zweiten Brief, im dritten Kapitel, Verse 11 bis 13. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, deshalb hängen wir uns nicht an das Irdische, an das Vergängliche, sondern wir suchen das Ewige, das Himmlische, denn es gilt, der Vers 18, wir wissen, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden sind. Wir wissen. Der Apostel will wissende und gewisse Christen, die weise denken und leben. Erlösungsgewissheit und Heilsgewissheit ist frohmachendes Geschenk Gottes an den, der die Erlösung und das Heil im Glauben annimmt. Wissende und erkennende Gläubige haben das Wissen vom Heilswerk Christi. Das heißt, von Gottes und Christi unbegrenzter, unbeugsamer Heiligkeit und grenzenloser Liebe. Das formt unser Sinnen und Tun, wenn wir die Gnade göttlicher Erziehung zulassen. Wir lassen sie zu, göttliche Erziehung. Dann formt sie unser Sinnen und unser Tun. Rechter Wandel und gottesfürchtiges Verhalten geschieht da, wo man wissend ist, wie viel es Christus gekostet hat, die Erlösung zu bewirken. Warum also kein Rückfall ins alte Leben, die alten Normen, den sündigen Lebensstil? Warum fortan ein Leben in Gottesfurcht und treuem Gehorsam? Weil die Errettung vom Tod und von der Sünde und der ewigen Verdammnis einen unendlich hohen Kaufpreis gefordert hat. Christi Blut und Leben, gegeben aus Liebe für dich und für mich. 2. Korinther 5, denn die Liebe Christi drängt uns, nicht mehr sich selbst zu leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferweckt ist. Das Wissen um die Gnade, die uns geschont hat und alles, aber auch wirklich alles für uns getan hat, ist die wirkliche Kraft zu einem heiligen Leben. Und deshalb sagt Paulus zu Timotheus im zweiten Brief, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Gold und Silber, irdischer Reichtum, mögen das Leben jetzt angenehmer machen. Aber wirkliche Lebenshilfe finden wir darin nicht. Sie werden genauso wegschmelzen wie alle anderen Elemente auch. Dem nachzujagen, sagt der Apostel Petrus im Vers 18, bedeutet nichtiger Wandel von den Vätern überliefert. Menschen sind immer auch das, was ihre Erziehung und ihre Prägung aus ihnen gemacht hat. Gottlose Eltern erziehen Kinder zur Gottlosigkeit. Hier hilft nur eins: Loskauf durch Christus selbst, durch sein Blut, durch seine Erlösung. Loskauf aus der Sklaverei. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 2, ich entschied mich dafür, nichts unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Wenn das unser Lebensinhalt und unsere Botschaft ist, dann stehen wir in der rechten Art und Weise vor Gott und verkündigen durch unser Leben, durch unser Reden und unser Tun. Das ist wunderbare Klarheit und die liebevolle Art, Gott zu ehren in einem gehorsamen und verbindlichen Leben. Den Glauben zu praktizieren und damit unserer Umwelt ein gutes Zeugnis zu sein. Die Liebe untereinander in der Gemeinde zu praktizieren, die Klarheit dabei nicht zu verlieren, den Gehorsam zu bewahren und damit Gott wohlzugefallen. Und wer ihm wohlgefällt, der erlebt auch in besonderer Weise seinen Segen und seine Hilfe. Gebe es uns der Herr, dass wir diese Botschaft annehmen, auch den Vater so zu sehen als den, der uns liebt und der uns hilft. Amen.